direkt aus der Rundfunkanstalt Bamberg die Bamberger Psychokalypse mit Niklas Döbler, Professor Dr. Klaus-Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Ausgabe der Bamberger Psychokalypse. Mein Name ist Niklas Döbler, ich bin Psychologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Allgemeine Psychologie und Methodenlehre der Otto-Friedrich-Universität Bamberg. Und wie immer mache ich diesen Podcast nicht alleine, sondern bin hier mit meinen wunderbaren und genialen Kollegen Professor Dr. Klaus-Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Hallo.
Servus, hallo.
Hallo.
Wir beginnen ein neues Kapitel. Und in diesem Kapitel soll es vorrangig um Genuss gehen. Wir werden uns diesem spannenden Thema aus vier verschiedenen Richtungen nähern. Und zwar jeweils aus einer besonderen Sinnesmodalität. Und den Anfang macht das Hören und im Speziellen ASMR. Jetzt werden sich ganz viele Hörerinnen fragen, was ist denn ASMR? Und an der Stelle gebe ich direkt ab an Klaus.
Ja, danke schön. Was ist ASMR oder ASMR? So könnte man das im Prinzip einführen und hätte dann schon ziemlich viel erklärt. Also es geht tatsächlich um einen YouTube-Trend oder ich sage immer, das ist gar kein Trend, sondern es ist tatsächlich mittlerweile ein Genre. Ein festes Genre in YouTube, wo es darum geht, dass man etwas sehr stark ästhetisiert, sehr stark inszeniert, was eigentlich, du hattest gerade gesagt, es geht um die akustische Domäne, sehr stark akustisch arbeitet mit Videos, aber eben nicht ausschließlich. Das heißt, es ist geframed in einem Video, aber es geht ganz, ganz stark um akustische, sinnliche Reize. Das heißt, etwas, was normalerweise im Hintergrund eher ist, also beispielsweise das Schneiden eines Gegenstandes und man würde normalerweise das Schneiden eigentlich gar nicht so richtig hören und dort ist es besonders stark, ja, prononciert. Und da werden auch Dinge gezeigt, die tatsächlich sonst völlig rausgeschnitten werden. Also zum Beispiel sowas wie Schmatzen. Das mache ich jetzt nicht nach, weil ich das, ich bin auch kein ASMR-Profi und deswegen mache ich das jetzt nicht, weil ich es vielleicht auch nicht so gut kann. Vielleicht auch einfach nicht, dass es, weil es tatsächlich zu mir passt. Aber das könnte etwas sein, was tatsächlich Menschen sehr stark begeistert und ich spreche jetzt von einer Begeisterung, die jetzt nicht irgendwie noch so marginal ist. Es ist keine kleine Gruppe mehr. Wenn man erfolgreiche YouTube-Videos im ASMR-Bereich anschaut, dann sind wir da im Zig-Millionen-Bereich von Views und wirklichem Anschauen von diesen Videos. Und wenn man jetzt noch überlegt, dass diese Videos meist 10, 20, 30, eher 60 Minuten lang sind und die Leute das tatsächlich sehr lange anschauen, dann ist es wirklich, glaube ich, jeden Grund wert, tatsächlich aus der Psychologie sich das mal anzuschauen, weil es eben wirklich ein spannendes Phänomen scheinbar ist.
Okay, aber was ist jetzt ASMR genau? Wofür steht es? Und viel wichtiger, wie fühlt es sich an? Es ist sehr, sehr schwer zu beschreiben, auch jetzt für Klaus sicherlich, der ja auch dazu forscht. Deshalb haben wir auf jeden Fall in den Beschreibungen ein paar Videos verlinkt, damit man sich das einfach mal anguckt, unter welchem Kontext, so muss man das ja sagen, ASMR herbeigeführt werden soll.
Genau, also erstmal vielleicht kurz zum Begrifflichen, auch das ist ja ganz, ganz spannend. ASMR steht für Autonomous Sensory Meridian Response, also autonomes sensorisches meridiane Reaktion oder Response eben, mittlerweile im Deutschen spricht man auch meist von Response, heißt eigentlich erstmal gar nichts. Das heißt, es ist ein Label, was sich die Community selbst zugelegt hat, das nicht von Wissenschaftlern festgelegt worden ist, was erstmal darauf hinweist, dass es tatsächlich überhaupt eine Notwendigkeit gab, das Ganze zusammenzufassen. Und es ist auch eine kluge Sache, dass das passiert ist. Es heißt nämlich erstmal, es soll autonom sensorisch sein. Das ist eigentlich fast alles in unserer Wahrnehmung, muss man ganz offen sagen. Es ist meridian, es läuft sozusagen einem den Rücken runter, es ist ein sehr starker Reiz und es ist eben überhaupt ein Response, eine Reaktion auf einen Reiz. Auch das ist so, ja, eigentlich, also ich würde jetzt einfach mal behaupten, es ist alles, was wir wahrnehmen, erzeugt irgendwo einen Response. Und das aber hier ist ein besonders starker. Okay, und das muss man sich so vorstellen, das ist ähnlich diesen Thrills und Chills oder Frissons, nennt man die auch manchmal, dieses Schaudern, dieses Gänsehaut-Feeling, was einen oftmals befällt, wenn man bestimmte Geräusche hört, wenn man beispielsweise gerade im stimmlichen Bereich tatsächlich etwas hört, was man so beschreiben kann, wenn es so ein bisschen näher kommt. Also wenn ich jetzt selber mal mit meinem Mund ein bisschen näher an das Mikrofon gehe, dann merkt man, dass tatsächlich hier eine Nähe aufgebaut wird. Man würde es vielleicht sogar sagen können, es wird jetzt so ein bisschen intimer. Und genau diese Intimität wird eben von ASMR auch mindestens suggeriert, aber ich glaube tatsächlich ganz stark vor allem dann erlebt. Also, und viele sagen, naja, das ist jetzt doch aber ganz, ganz weit entfernt. Das ist produziert für zig Millionen Leute und das ist doch völlig anonym. Ja, mag sein, aber psychologisch, was ankommt, wenn jemand sehr, sehr nahe zu einem kommt und plötzlich im Flüsterton spricht, ist eigentlich eine ganz, ganz starke Form der Intimität. Und diese Intimität fühlen wir halt einfach, weil das evolutionär einfach tatsächlich so gelernt worden ist. Es ist eben immer so, wenn bisher in unserer Evolutionsgeschichte Wesen sehr nahe kamen und plötzlich mit uns flüsterten, dass sie ganz, ganz nah waren. Und dass es jetzt mittlerweile technische Möglichkeiten gibt, dass man das eben auch übers Internet überträgt oder überhaupt über Fernkommunikation, das interessiert jetzt letztendlich ein biologisches System erstmal für die nächsten zigtausend Jahre wahrscheinlich nicht, sondern das wird immer noch so reagieren, wie es eben reagiert hat vor Urzeiten der Stammesgeschichte.
Jetzt muss man dazu sagen, dass ASMR erleben eine ja exklusive Eigenschaft, Fähigkeit ist. Daher mal die Frage an euch beide. Könnt ihr es erleben? Ich kann es tatsächlich nicht. Zumindest nicht bei den Videos, die ich mir angeguckt habe.
Ich auch nicht. Ich finde die teilweise sogar eher ein bisschen gruselig, weil was Klaus gerade beschrieben hat mit dieser Nähe, die suggeriert wird. Und manchmal ist da aber so eine Ton-Bildschere, dass das Bild eigentlich eher sehr steril wirkt, wo du genau siehst, das macht jetzt jemand sehr artifiziell, es ist alles sehr konstruiert, dass das eher creepy auf mich wirkt von dieser suggerierten Nähe in Kombination mit diesem artifiziellen Frame, der dabei geschaffen wird. Also ich kann damit nicht so viel anfangen. Nee.
Ja, also tatsächlich ist es so, das berichten sehr, sehr viele. Und wenn man wirklich mal näher analysiert, warum die es nicht fühlen, dann fällt immer eines auf, dass sie sich erstmal nicht drauf einlassen. Und warum lässt man sich nicht drauf ein? Bei Marius ist das jetzt sehr klar analysiert. Du findest das eben creepy, das spricht dich nicht so an. Du fühlst wahrscheinlich einfach diese Art der Inszenierung, stößt dich vielleicht ein bisschen ab oder es trifft nicht auf eine Gegenliebe. Also gehst du da nicht länger rein. Andere sagen, Mensch, ich finde das furchtbar mit Schmatzen und so weiter und das mag ich nicht. Aber all diese Personen, wenn du sie wirklich mal länger dazu bittest, einfach das sich wirklich anzuhören und anzuschauen, merken, dass da tatsächlich doch was drinsteckt. Weil du kannst dich auch längerfristig nicht diesem Reiz tatsächlich entziehen. Das heißt nicht, dass man das ja machen muss. Also, aber es ist so ein ganz bisschen wie bestimmte Genres im Filmbereich, wo man sagt, nee, also das ist irgendwie nicht so meine Sache. Du brauchst eben erstmal so eine Zeit, dass du dich ja einfinden kannst. Ich habe das doch, glaube ich, mal auch erzählt. Wir haben irgendwann mal über Science Fiction geredet. Niklas, du kannst es bestimmt in deinem Kopf besser recherchieren gerade.
Ich glaube, es war die Folge mit dem Titel Science Fiction, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher.
Okay, aber es ist so.
Ja, wir haben auf jeden Fall darüber gesprochen.
Genau, fünf Kapitel
her. Kapitel 6, Vers 4, wenn ich mich nicht
irre. Okay, also drei Kapitel her. Da habe ich ja auch von wahrscheinlich über 2001 gesprochen mit der Affenszene am Anfang. Und es gibt tatsächlich immer wieder den Wunsch an Studierende von mir, Mensch, schaut euch 2001 an. Und ganz viele sagen, Herr Carbon, das ist wirklich, das ist nichts. Also empfehlen Sie uns mal was Vernünftiges. Es ist ja grässlich. Diese Anfangsszene, die ist ja so schlecht gemacht. Und tatsächlich ist es so, nach heutigem Verständnis ist die, ja, die ist eben nicht mehr State of the Art. Die war damals extrem State of the Art, fantastisch gemacht. Unglaublich gute Kostüme, aber es dauert eben gefühlt wirklich 20, 30 Minuten, bis es anfängt. Ich glaube, die ist auch tatsächlich 18 Minuten lang, diese Anfangssequenz. Wenn man das aber mal geschafft hat, tatsächlich sich dem zu, ja, also einfach das zu überwinden, vielleicht die eigene Resistenz, dann merkt man, dieser Reiz kommt dann tatsächlich, dieser ästhetische Reiz von 2001. Und bei ASMR haben wir auf jeden Fall in unseren Untersuchungen immer wieder gemerkt, dass die Leute, die wirklich mit einer Abwehrhaltung kamen und die aber von uns, das ist eben das Elegante in so einem Experimentaldesign, dass man eben sagt, Mensch, Leute, ihr müsst es nicht anschauen, aber es wäre ganz nett, ihr kriegt hier ein bisschen Geld dafür oder ihr kriegt halt ihr zum Beispiel sogenannte Versuchspersonenstunden. Das ist eine Art von Währung, die man in einem Psychologiestudium hat, wo man eben tatsächlich dafür sogenannte ECTS-Punkte dafür kriegt, also so ein Kreditsystem für das Studium. Dann hat man eben schon so ein bisschen mehr Commitment. Die Leute sagen dann, naja, also gefallen tut es mir nicht, aber jetzt höre ich mir das halt mal in Gottes Namen mal an. Und tatsächlich berichten sehr viele nach 20, 30 Minuten, okay, jetzt wollte ich wirklich abschalten, aber irgendwie hat das jetzt langsam auf mich gewirkt, weil du das tatsächlich mal an dich ranlässt. Und das ist was ganz Wichtiges. Und ich habe sogar erlebt, dass viele Leute, die mich interviewt haben zu ASMR, weil es spannenderweise eigentlich niemanden gibt im deutschsprachigen Raum, der dazu forscht. Und wir sind eben so mit die Einzigen in Bamberg, die dazu forschen, die mir dann zurückgemeldet haben. Also sie fanden das am Anfang grässlich und furchtbar. Und durch den Bericht sind sie erst darauf gekommen. Und als ich dann gesagt habe, machen Sie das mal. Machen Sie es mal eine Stunde lang konsequent. Und ich sage, Mensch, jetzt nach zwei Wochen, ich höre das jeden Abend. Also das macht tatsächlich was mit einem. Du musst aber erstmal in diese Situation dich wirklich einfühlen und das tatsächlich auf dich einwirken lassen.
Jetzt hast du viel geredet, aber die Frage nicht direkt beantwortet. Kannst du es spüren oder nicht?
Ich kann es schon spüren, aber es ist tatsächlich auch für mich nicht etwas, wo ich jetzt sage, das ist jetzt so etwas, was ich selber aufsuche. Ich nutze das eben professionell in der Weise, dass ich es analysiere. Wir zeigen das diese Videos und dafür muss ich die Videos natürlich auch mal selber angeschaut haben, weil ich habe einen prinzipiellen ethischen Grundsatz, also das, was ich sozusagen Versuchspersonen zeige oder zumute oder wie auch immer man das bezeichnet, will ich auch selber komplett erlebt haben. Ansonsten ist das für mich bedenklich, dass man Leuten irgendwas zeigt oder es propagiert und dann selber das nicht tatsächlich an sich ausprobiert hat von der Wirkung her. Ich bin aber eben kein User geworden, weil es mich nicht so stark anspricht, weil ich aber auch andere Techniken habe, die mich zum Beispiel, und das ist ja das Spannende, das erregt einerseits ASMR, das berichten die Leute immer wieder, aber nach diesen vielen erregenden Momenten bei ASMR-Videos kommst du dann langsam in eine zweite Phase und dann kommt es zu einer sehr, sehr tiefen Entspannung. Ja, also es ist fast meditativ und da habe ich eben Methoden wie autogenes Training, die mir da viel, viel mehr helfen und die halt sehr viel anerkannter sind und die ich auch meist propagiere. Aber insofern, also ja, es spüre ich schon, aber ich nutze es eben nicht viel.
An der Stelle würde ich allen Zuhörerinnen einfach mal empfehlen, diesen Podcast zu pausieren und einfach mal selbst ein ASMR-Video aufzusuchen, zu gucken, ob man es spürt, sich natürlich auch darauf einzulassen. Und wenn man das macht, wird man allerdings bemerken, dass es eine Vielzahl sogenannter Trigger gibt. Trigger sind eben die Geräusche, die dieses Gefühl auslösen sollen. Das Gefühl wird manchmal beschrieben als eine Art Kribbeln, was sich vom Kopf über das Rückenmark, über die Wirbelsäule ausbreitet in den gesamten Körper. Und bevor es ASMR hieß, wurde es zum Beispiel auch sowas wie Braingasm genannt. Also eine explizite Konnotation zum Sexuellen hingezogen. Auch wenn wir darüber wahrscheinlich noch sprechen werden, warum man das nicht einfach gleichsetzen kann. Also an alle, probiert's einfach mal aus und dann hört weiter uns zu, wenn wir darüber sprechen, nämlich über diese Varianz in den Triggern. Es gibt Klopfen, es gibt Flüstern, es gibt Rascheln, es gibt Schneiden, es gibt Schmatzen, es gibt Essen. Es gibt einfach nur Menschen, die eine Geschichte erzählen, die sogenanntes Roleplaying machen. Also da gibt es allerhand Szenarios, die einfach in einer ASMR-Manier einfach wiedergegeben werden, vom Dönerverkauf bis hin zum Frauenarztbesuch. Es ist alles möglich. Und jetzt die Frage an euch beide. Ja, warum so viel? Warum kann auch so viel das auslösen?
Also erstmal ist es so, es ist damit natürlich nicht gesagt, dass das viele bei allen etwas auslöst, sondern eher, dass das viele bei vielen etwas auslöst, weil überall etwas dabei ist für jemanden. Das heißt, bei dem einen springt tatsächlich etwas an, bei dem, was weiß ich, Rascheln von zum Beispiel sowas. Also ich mach das mal. Spannend ist, wenn ich das jetzt nur ganz, ganz kurz mache, dann stört es erstmal. Dann denkt man sich, was sind das jetzt für eine Störung? Danach denkt man sich ein, zwei Sekunden später, Mensch, jetzt kann er langsam aufhören. Und dann denkt man sich langsam rein. Und ganz, ganz viele Leute, würde ich jetzt mal ganz einfach sagen, die stehen darauf. Die finden das ganz, ganz toll, diese knisternden Folien. Und das sieht man übrigens ja auch im Alltag. Es gibt einfach Menschen, die finden das ganz, ganz toll. Warum? Wir würden das meist so erklären, weil sie das tatsächlich assoziieren mit etwas, was irgendwie sehr, sehr positiv ist. Ja, zum Beispiel, weil sie in dem Moment etwas fühlen. Also, ich höre sowas nicht einfach. Und deswegen, das, was du am Anfang im Intro gesagt hast, da geht's heute um Akustik. Ja, primär schon. Eingebunden in was Visuelles, aber das Spannende ist, vor allem ist es zum Schluss haptisch. Das sind eigentlich haptische Videos. Da geht es ganz, ganz stark um etwas, dass ich plötzlich etwas begreife und verstehe und tatsächlich sinnlich begreife. Und das macht es wirklich sehr stark aus. Und das ist eben beim anderen, aber wiederum sind das zum Beispiel, es hört sich jetzt wirklich verrückt an, aber die schauen sich Videos an, wo Seife geschnitten wird. Über Stunden Seife. Und das ist aber etwas, was man auch wirklich schon fast meditativ sehen kann. Es ist immer wieder wiederholend, wird diese Seife geschnitten und noch ein Stückchen ab und noch, dann kommt plötzlich wieder Neues. Also nicht plötzlich, sondern es wird wieder eine neue Seife reingemacht. Dann ist es wieder ein bisschen aufregender, weil es plötzlich ein bisschen anderes Messer verwendet wird, ein bisschen andere Seife. Aber es ist im Prinzip relativ einschläfernd und viele finden das toll. Oder jetzt gibt's eben sehr viel Food ASMR. Da habe ich neulich ein Interview, ein spannendes gemacht mit dem Dennis, der heißt German ASMR Freak. Und er macht eben ganz, ganz viel Videos zum Beispiel zum Essen von Dönern. Jetzt denkt man sich erstmal, mein Gott, jetzt kann doch jetzt nicht wahr sein, dass man jemanden beim Döneressen anschaut. Aber schaut euch das auch mal an. Und manche werden sagen, nö, das ist nichts für mich. Und ganz, ganz viele, wir sprechen jetzt hier alleine, das im deutschsprachigen Raum, also ist viel, viel weniger, aber es sind immerhin 200.000 Views von einem Video, wo man einen Döner anschaut. Und tatsächlich empfinden ganz, ganz viele Leute diesen Geschmack von Döner. Die sagen plötzlich, boah, ich habe so einen Appetit gekriegt und es ist so lecker und ich konnte gar nicht fassen, dass der dann noch so Joghurt dazu isst oder was auch immer. Es ist Ayrans mit Geschmack und sind vollkommen begeistert davon. Auch deswegen, das muss man aber auch dazu sagen, deswegen habe ich das gesagt, es muss visuell gerahmt sein, weil es eben in keinster Weise unappetitlich ist. Also es ist jetzt nicht so, dass man hier einen entschlingten Menschen sieht, sondern da ist eben einer, der das inszeniert. Ja, und lustvoll oder man könnte auch in der psychologischen Sprache so als achtsam das bezeichnen. Der achtsam zerlegt er langsam diesen Döner und verspeist ihn. Und es schmeckt ihm auch noch. Und danach hast du wirklich einen irren Hunger. Und vielleicht, Marius, du bist selber jemand, der isst gerne einen Döner. Das weiß ich.
Ja,
schau dir das wirklich mal an. Also das würde mich jetzt persönlich mal echt interessieren, ob das tatsächlich bei dir was Positives auflöst. Vor allem dann, wenn du meine Regel beachtest, einfach mal dranbleiben. Also die 15 Minuten einfach anschaust. Die 15 Minuten jetzt einfach mal investieren in ein kleines Experiment, wo du mir einfach mal ja, berichtest. Oder vielleicht können wir das ja mal in den nächsten Versen dann auflösen, ob da irgendwas war, was mich doch. Und beim Niklas würde ich das Gleiche bitten, dass du irgendwas nimmst. Bei dir kenne ich jetzt den Geschmack nicht.
Döner auf jeden Fall auch, oder Niklas?
Genau, wahrscheinlich auch. Und dann nimmst du genau das Gleiche. Ganz genau. Also das würde mich sehr interessieren.
Aber was du jetzt so beschrieben hast, Klaus, das klingt für mich wie Second-Hand-Flow. Also nicht das Aufgehen in einer eigenen Tätigkeit, sondern das Versinken bis zur Selbstvergessenheit im Erleben, kann man auch fast nicht sagen, wenn es auf dem Bildschirm nur ist, aber eben hineinversetzen in eine fremde Tätigkeit.
Vollkommen richtig. Vollkommen richtig. Das ist ja auch, das sage ich auch immer, wenn es darum geht, das zu bewerten, ist das eine tolle Entspannungsmethode? Würden Sie das propagieren? Ja? Und ich würde erstmal sagen, also propagieren tue ich jetzt sowieso nichts, weil ich tatsächlich eigentlich nur das propagiere, was tatsächlich wissenschaftlich jetzt tatsächlich sich gezeigt hat, dass zum Beispiel Menschen, die beispielsweise Einschlafprobleme haben, Probleme haben, sich zu konzentrieren, da gibt es fantastische Techniken. Also progressive Muskelentspannung nach Jakobsen oder autogenes Training. Das sind anerkannte Methoden, die kann man lernen. Da gibt es einen ganz klaren Ablauf oder sowas wie Meditation. Solche meditativen Techniken, die können einem wirklich enorm helfen und die würde ich wahrscheinlich erstmal eher propagieren. Zumal manche dieser Techniken tatsächlich auch noch aktiv sind. Also du machst selber was mit deinem Körper. Trotzdem muss man einfach sehen, mag sein, das ist jetzt nicht die beste Sache, dass man jetzt zum Beispiel erst Sport macht und dann vielleicht danach eine eher kontemplative Sache wie Meditation macht, was bestimmt besser ist für den Körper. Und wenn ich sozusagen nur Videos anschaue, ist das bestimmt nicht heilsam auf Dauer, weil ich eben die ganze Zeit nur konsumiere, richtig. Aber trotzdem ist es so, auch das Erleben und das vielleicht Reenacten, was man da tatsächlich macht, kann ja durchaus mal hilfreich sein, wenn man beispielsweise einfach aus so einem hektischen Alltagsleben einfach mal rauskommen will und einfach mal sich beruhigen will und sich mal auf eine Sache konzentrieren will. Also mir ist es lieber, ehrlich gesagt, wenn Menschen jetzt am Abend sich mal dem hier tatsächlich widmen, als was weiß ich jetzt vielleicht nur ein Ballerspiel oder was weiß ich, ein permanente Actionfilme nur anschauen. Auch das ist eine Konsumtion erstmal, aber eben nicht so ein Fokussieren mal auf eine Sache, wo man einfach vielleicht mal ein bisschen ruhiger wird und vielleicht sich auch mal auf die Wahrnehmung so ein bisschen konzentriert. Weil das finde ich tatsächlich, muss ich gestehen, eine spannende Sache, dass man sich mal auf so eine Modalität, wie zum Beispiel die Akustik, sich einlässt, sehr, sehr stark, wie schon gesagt, mit visueller Framing und dann zum Beispiel merkt, wie man etwas spürt. Weil du das eigentlich in so einer normalen Konsumhaltung eines Films wahrscheinlich kaum erleben wirst. Also und deswegen, nicht falsch verstehen, Marius, ich bin jetzt nicht der große Propagandist für ASMR und als Allheilmittel, aber ein spannendes Medium auf jeden Fall.
Mhm. Wir haben ja in unserem Gedächtniskapitel darüber gesprochen, dass unser Gedächtnis ein assoziativer Speicher ist. Das heißt, dass die Inhalte miteinander verknüpft sind. Wenn du jetzt davon erzählst, dass man Menschen beim Döneressen zuguckt und dann den Geschmack des Döners im Mund hat oder eventuell auch die Textur in der Hand hat, dann ist das ja ein Phänomen, was nicht neu ist, was nicht durch ASMR hervorgerufen wird. Wird es aber potenziert durch die Charakteristiken von ASMR, also das Gefühl, die Nähe, über die wir schon gesprochen haben, das Visuelle, und dockt es sozusagen einfach an dieser assoziativen Natur an und verstärkt die?
Genau, also das ist nichts irgendwie vollkommen Neues. Im Prinzip gibt es keine wirklich richtig neuen Wahrnehmungsphänomene, wahrscheinlich, weil es immer an die Psychologie des Menschen andockt, aber es ist eben ganz neu und besonders passend zusammengeschustert, eben durch diese extreme Ästhetisierung des Ganzen, dass es offensichtlich maximal wirkt. Und dass es irgendwie maximal wirkt, meint immer nur bestimmte Arten der Videos, weil es ist ein riesiges Spektrum. Und wenn man jetzt einfach mal ASMR eingibt, wird man das schnell sehen. Das ist natürlich, und deswegen würde ich das eben auch nicht so leichtfertig einfach propagieren, als ein zum Beispiel Allheilmittel gegen bestimmte Probleme, vor allem wenn es dann schwerwiegende psychische Probleme sind, eben sowas wie Depression, wo es eben tatsächlich von manchen angeblich eingesetzt wird, was meines Erachtens dann schon ins Skrupellose geht und wirklich in eine Kurpfuscherei, weil du ja gar nicht weißt, was in diesem Container ASMR alles drinnen ist. Ja, das eine Video zeigt eben das Drüberstreichen über eine Oberfläche, eine Holzoberfläche, der andere tickelt auf einem Kunststoffkopf rum und der andere macht eben eher vielleicht was Erotisches. Ja? Also und was da jetzt genau drin ist, kann man ja selber nicht sagen. Und insofern muss man da auch ein bisschen aufpassen, was man sich da zugute führt, weil es eben, das Genre ist halt weit. Das ist so ein bisschen wie Film. Was ist Film? Also das kann halt alles sein. Es kann Western sein, es kann Actionfilm sein, es kann eine Liebeskomödie sein. An sich ist ein Film nicht gut oder schlecht, sondern es kommt immer auf den Inhalt an. Das ist so wie mit der Verschwörungstheorie, wo sie auch gesagt haben, die Verschwörungstheorie ist nicht das Problem, sondern der Inhalt. Ja, und der Inhalt kann sehr problematisch sein, ne? Können demnächst vielleicht radikale Kräfte ASMR einsetzen und plötzlich sagt jemand, Mensch, aber da hat doch jemand gesagt, ASMR ist super. Das kann man so eben nicht sagen. Also was da eben jeweils drin ist, muss man selber prüfen. Ist nicht zertifiziert.
ASMR stelle ich mir tatsächlich spannend vor.
Ist alles möglich. Was man auf jeden Fall schon sieht, es wird in der Werbung zum Beispiel genutzt. Und das ist natürlich wahnsinnig spannend, wenn du überlegst, du bringst Leute dazu, also ein großer schwedischer Möbelhersteller, den vermutlich jeder kennt, der so relativ gelbe Buchstaben hat und relativ blauen Hintergrund, die haben das eingesetzt und haben wirklich Videos ins Netz gestellt, die eben nicht, ich meine normalerweise, wie lang ist ein Werbevideo, ja, für Möbel? Eine Minute? Also meist 30 Sekunden, eine Minute, dann gibt es noch 3 Minuten. 5 Minuten ist schon unfassbar lang, aber die sind dann halt plötzlich 40 Minuten lang. Und wo du die ganze Zeit eben siehst, dass ein Mensch, und von dem Mensch siehst du meist nur eben die Hand und die Füße, über Materialien von dieser schwedischen Möbelfirma eben immer wieder drüber streicht. Und zum Schluss, wenn du es wirklich angeschaut hast, und viele schauen das bis zum Ende an, dann hast du natürlich eine wahnsinnige Assoziation auch zu den Produkten. Das heißt, du hast die ja im Prinzip schon reenacted, schon selber angelangt. Und das macht die Sache wirklich wahnsinnig faszinierend, weil wir sind ja auch der Meinung in der Psychologie, dass etwas, was du mal ausprobiert hast und mal selber gefühlt hast, dass du das weniger leicht sozusagen nicht kaufen kannst. Also, dass du dich dagegen dann noch wehren kannst. Die Inhibition ist eben ziemlich gering danach oder die Inhibition, der Inhibitionswille, das eben nicht mehr zu kaufen. Und das macht die Sache für die Werbung sehr, sehr spannend. Und so kann das natürlich für alles Mögliche eingesetzt werden, klar.
Jetzt haben wir es an einigen Stellen schon angeteased. Der ursprüngliche Name des Ganzen hieß Braingasm. Du hast gesagt, dass es auch erotische ASMR-Inhalte gibt.
Das heißt dann ASMR-Erotic. Also dann ist das R, von dem R ist dann schon ein Teil von Erotik, genau.
Aber es wird ja mitunter in der Szene Wert darauf gelegt, dass es eben nicht erotisch gemeint ist oder sexuell erregend gemeint ist. Aber trotzdem hat es auf manche Menschen diese Wirkung. Aha. Ist es nur über diesen Nähecharakter?
Also erstmal ist es so, vordergründig ist es auf jeden Fall mal sinnlich. Und jetzt gibt es ja eine wahnsinnige Konfusion von Konzepten oder Konstrukten. Kennt man eben aus diesem ganzen erotischen Bereich, dass es dann oftmals immer direkt als sexuell bezeichnet wird und das Sinnliche sozusagen unter Umständen aber sehr, sehr gering ausgeprägt ist. Also hier ist es tatsächlich so, es ist im wahrsten Sinne des Wortes sinnlich. Es kann auch erotisch sein. Das kann vielleicht sogar extrem, es könnte pornografisch sein, aber es ist es eben nicht automatisch. Nur die Idee, dass es nicht automatisch irgendwo sinnlich ist, ist ein bisschen absurd. Also das wird ja auch manchmal gesagt, nein, wir wollen auf keinen Fall sinnlich sein. Du kannst das gar nicht verhindern, selbst wenn du das selber nicht willst. Aber sobald du anfängst, ins Mikrofon zu säuseln, sehr, sehr nahe zu kommen und deine Lippen sehr, sehr stark zu prononcieren und diese auch in Szene zu setzen, kann es nicht mehr sein, dass man es nicht mehr als sinnlich bezeichnet. Das ist sozusagen ein bisschen naiv, würde ich einfach sagen. Oder es wird eben bewusst vielleicht so verkauft, damit man eben vielleicht nicht in die andere Ecke kommt, also dass man nicht in so eine Schmuddelecke kommt. Aber das ist auch völlig unnötig, dass man die Sinnlichkeit jetzt nicht im Prinzip als was erstmal Positives sieht. Und man muss auch das Erotische muss man ja nicht negativ sehen. Ja? Also ich meine, das ist ja irgendwie ein bisschen eine sehr einfache Welt, wenn man das so sehen würde. Aber es ist tatsächlich, weil du gefragt hast, kommt das alleine dadurch, dass es eben so nahe kommt und so intim. Also das ist auf jeden Fall der Haupttreiber, dass wir eben sehr stark sinnlich was erleben. Und ich meine, im Englischen, auch das haben wir mal in einer früheren Psychokalypse, haben wir das besprochen, da haben wir nämlich über Arousal gesprochen. Im Englischen kann man das ganz, ganz gut eigentlich ausdrücken, relativ wertfrei. Bei uns, wenn ich sage Arousal, verstehen die meistens nicht. Und wenn ich das dann übersetze und sage, die Personen sind erregt, da haben wir sofort eine sexuelle Komponente dabei. Aber muss man eben hier nicht denken. Nur ist es, da reicht sozusagen das Deutsch nicht aus, um das fein nuanciert tatsächlich zu beschreiben.
Es zeigt sich auf jeden Fall eben auch dieser oft vernachlässigte Beziehungsaspekt auch in menschlicher Sexualität. Also dass es eben nicht nur auf reine physische Stimulation ankommt, sondern eben auch darauf, welche Beziehung man zu einer anderen Person aufbaut oder aufgebaut hat. Und das wird ja eben simuliert teilweise, also eine enge Bindung, würde ich jetzt mich mal so weit aus dem Fenster lehnen. Und gleichzeitig kann das aber natürlich auch sehr unauthentisch wirken, was dann vielleicht zu dem führt, was Marius sagt, wenn der sagt, ja, es ist alles artifiziell, die Bild-Tonschere passt irgendwie nicht. Aber das ist eigentlich das nächste Stichwort. Warum brauchen wir denn überhaupt dieses Bild dazu, wenn es doch eigentlich um Hören geht?
Du brauchst es gar nicht. Also es wäre eine falsche Annahme, dass du es brauchst. Das ist dadurch alleine schon belegt, dass sehr, sehr viele ASMR-User und Userinnen tatsächlich davon sprechen, dass sie das zum Einschlafen nutzen und neben sich im Bett tatsächlich, was weiß ich, das Smartphone hinlegen. Und alleine schon deswegen, vielleicht auch deswegen, weil ich immer wieder mahne, dass man auf keinen Fall den Monitor neben dem Bett haben sollte und anhaben sollte oder eben den Monitor vom Smartphone, weil das eben diese Blauanteile hat. Deswegen führt das zu Einschlafproblemen und so weiter. Und die schalten es tatsächlich aus und hören sich nur noch die Tonspur an. Das Wichtige ist aber trotzdem, man darf jetzt eines nicht vergessen, diese visuelle Rahmung, habe ich ja vorhin gesagt. Und jetzt ist sie ja hier ausgeschaltet. Aber die Leute, die das nutzen, kennen die visuelle Rahmung. Das heißt, die haben sich schon in diese Sachen reingeschaut und reingehört mit dieser visuellen Rahmung. Das heißt, die kennen das, was das überhaupt ist. Weil wenn du nicht weißt, was die machen und du hörst es nur, also bei diesem Geräusch, was ich vorhin gemacht habe, dieses hier, da funktioniert das auch ohne Visuelles. Aber wenn du jetzt anfängst, tatsächlich zum Beispiel einen Döner zu essen, und du verstehst nicht, dass das ein Döner ist, dann ist es ganz oft, dass die Leute sagen, das finde ich irgendwie eklig oder ich weiß jetzt gar nicht, was das genau ist. Wäre übrigens auch nichts, was man zum Einschlafen wahrscheinlich nutzt. Daran sieht man schon die Vielfältigkeit von ASMR. Aber bei ASMR zum Einschlafen, das ist eben mehr so, dass man eben über so Gegenstände drüber sowas macht. Aber wenn man das nicht gesehen hat, weiß man eben nicht, was es ist und dann ist es ein bisschen schlecht einordnenbar, ja.
Gibt es dann irgendwie vergleichende Studien zum, jetzt, was weiß ich, einfach nur weißes Rauschen oder Regengeräusche? Also bringt es dann noch so viel mehr, wenn man jetzt auf solche Geräusche anspringt und einfach nur eine App nimmt, die irgendwie so Rauschen generiert, wie man es jetzt auch für Babys zum Einschlafen nimmt?
Ja, weißes Rauschen funktioniert bestimmt immer auch ganz gut. Allerdings, was ASMR, wenn du das mal analysierst, so vom akustischen Signal und auch von der Szenenfolge, dann hat es eher den, also ich nehme immer die Metapher, es hat eher Ähnlichkeit mit einem Wellenrauschen und das Wellenrauschen wirklich am Atlantik und nicht irgendwo das Wellenrauschen von einem See, wo man eben einfach immer wieder nur so ein bisschen die Wellen so leicht in die Brandung laufen sieht, aber so, da gibt es ja keine richtige Brandung. Sondern es gibt ja tatsächlich dieses interessante Phänomen, dass du jede siebte Welle im Schnitt etwas höher hast. Und das ist eben wie bei ASMR. Bei ASMR hast du eben auch so ein Grundrauschen, das kommt immer wieder ähnlich. Und dann irgendwann gibt es so ein an die Brandung schlagende größere Welle. Das heißt, da verändert sich plötzlich was. Und das muss nicht jetzt nach sieben Mal sein, aber was du immer wieder sehen kannst bei allen möglichen Arten von ASMR-Videos, dass eine Zeit lang etwas immer wieder repetitiv ist und dann plötzlich kommt eine neue Sequenz, dann kommt sowas wie, dass vielleicht ein neuer Gegenstand eingeführt wird, dann wird plötzlich ein Kamm genommen und durch Haare gestrichen und dann kommt ein Gel, was eingeschmiert wird und so weiter. Und jedes Mal gibt es tatsächlich erstmal so ein paar Jills, paar Thrills, bei den Leuten, die das lange oft gesehen haben, das ist übrigens auch nichts Ungewöhnliches, das ist eben wie bei einer Entspannungsübung, wo du ganz schnell dann reinkommst, wenn du das mal öfters geübt hast und dann kannst du dich da eben reindenken, aber es gibt eben nicht einfach nur Rauschen. Das ist eben das ganz, ganz Wichtige. Und da würde ich schon sozusagen den Unterschied sehen, weil es gibt eigentlich keine richtig bedeutenden ASMR-Videos, die einfach nur kontinuierlich durchgehen mit einer Sache.
Was passiert denn im Kopf oder im Körper, wenn man ASMR empfindet, also physiologisch gesehen?
Also wir haben ja tatsächlich, der Marius und ich haben dazu auch Forschung gemacht mit beispielsweise gleichzeitiger EDA. Ableitung. Wir haben auch währenddessen ein anderes
Physiologen. Kurz für die Hörerinnen, die firm sind in den psychologischen, psychometrischen Akronymen. EDA heißt?
Elektrodermale Aktivität. Also das ist eine Hautaktivität. Da wird der Leitwiderstand der Haut verändert und durch physiologische Prozesse. Und es ist ein indirektes Maß im Prinzip für Arousal. Für peripheres Arousal, könnte man sagen. Und das kann ich sozusagen korrelieren mit einem Arousal, was ich tatsächlich fühle. Also ich bin eher erregt, wenn eben der Widerstand runtergeht. Und das haben wir eben gemessen, kann man mit Elektroden, die klebt man dann an die Handflächen oder manchmal machen wir es auch an die Füße, wenn wir die Hände noch für die Bedienung von anderen Dingen benötigen, beispielsweise zum Regelgerät, was wir da einsetzen, sogenanntes Continuous Evaluation Procedure, das wir mal entwickelt haben vor ein paar Jahren für die Ästhetikforschung. Und was wir eben zusätzlich mitlaufen haben lassen, war ein anderes physiologisches Maß, nämlich wir haben die Pupillen uns angeschaut, die Pupillenweitung und auch die Bewegung der Augen mit der Idee, dass wir tatsächlich immer wieder so eine Orientierungsreaktion haben, wenn so eine Sequenz in ASMR beginnt und dann die Leute immer ja, langsamer wie bei einer Meditation, die Augen eben sich nicht mehr so stark bewegen und tatsächlich in so einen eher meditativen Status kommen, aber eben immer wieder rausgerissen werden nach ein paar Minuten. Das ist eben das ganz Wichtige. Und grundsätzlich, ich würde bei Weitem nicht sagen, dass wir das für jede Versuchsperson zeigen können, aber wir können schon solche Tendenzen ab. Tatsächlich können wir identifizieren. Das heißt, wir haben diese Triggerpunkte, haben wir selber identifiziert vom Inhaltlichen bei den Videos, haben die Videos dann so tatsächlich in MATLAB untersucht, dass wir diese Onsets und die Offsets von Sequenzen uns angeschaut haben und haben dann diese physiologischen Maße tatsächlich in Zusammenhang gebracht mit diesen Triggerpunkten.
Jetzt hast du repetitiv angesprochen und mir kam eine Assoziation, zu der uns Marius vielleicht etwas sagen kann. Wenn das Internet eine Sache liebt, dann eigentlich immer wieder das Gleiche zu tun und es nur ein bisschen zu verändern. So im einfachsten, in der einfachsten Form, in den vielen Memes, die es gibt. Und dann gibt es ja solche Trends wie, ich weiß nicht, ob ihr den mitbekommen habt, White Glowing Knife Cutting Things. Und weil Klaus auch vorhin gesagt hat, dieses Seife schneiden, dass es so viele Videos gibt. Marius, warum funktioniert sowas? Funktioniert sowas lange, obwohl es ja eigentlich immer nur das Gleiche ist, nur leicht abgewandelt?
Naja, Popmusik ist auch das Gleiche und funktioniert seit vielen Jahrzehnten. Also das, nur, dass es das Gleiche ist, ist ja noch nicht schlimm. Aber es ist, denke ich, ein gutes Zeichen dafür, dass es die Menschen emotional irgendwo oder vielleicht auch affektiv, dass sie einfach schauen das und es löst etwas in ihnen aus. Und dadurch bekommen sie Lust, das zu teilen, das anderen mitzuteilen. Ey, schau mal, was ich da angeguckt habe, das ist vielleicht auch was für dich. Und dadurch wird es dann eben zum Phänomen. Also wenn es nicht so vielen Leuten irgendwas geben würde, wäre der ganze Trend wahrscheinlich nur ein Strohfeuer gewesen und nach ein paar Wochen wieder durch, wie so viele Trends, die wir im Internet sehen, jetzt mit Wall Street Bets zum Beispiel und GameStop, das ist jetzt ein paar Tage alt und eigentlich schon wieder durch, während ASMR seit vielen Jahren konstant auf einem hohen Niveau bleibt. Das heißt, da muss schon mehr drin stecken als nur der übliche Hype, den wir im Internet oft beobachten und der dann aber auch sehr schnell wieder weg ist und nach ein paar Wochen wissen die Leute gar nicht mehr, dass es diesen Hype überhaupt gab.
Kann man da jetzt nicht so eine Art Verbundenheitskomponente rein interpretieren? Also auch wieder vielleicht eine abwegige Assoziation, aber ich musste gerade, wo du das gesagt hast, an Verschwörungstheorien denken. Und zwar in dem Sinne, und da hatten wir ja auch schon in unserem Kapitel und auch in der in dem Schnipsel, wo wir in Hamburg waren, Marius und ich drüber gesprochen, diese fixe Idee, dass Verschwörungstheorien oder die Community, die sie bieten, eben ganz stark dieses Beziehungsverbundenheitsbedürfnis von Menschen befriedigen. So, am besten, glaube ich, zu sehen einfach bei den Flat Earthern unter anderem. Jetzt haben wir ja hier ein Phänomen, was ja nicht plötzlich, also das ASMR tritt, glaube ich, so 2009 das erste Mal im Internet auf. Aber dieses Phänomen hat sich ja nicht in den letzten 11 Jahren evolutionär herausgebildet, sondern es ist ja viel, viel, viel älter. Und es ist etwas anderes. Es ist eben nicht dieses Chills, was man vielleicht schon kennt, sondern es ist eine Empfindung, die sehr individuell ist und die ganz, ganz viele Menschen anscheinend in der Lage sind zu haben. Jetzt weiß man allerdings nicht, was das überhaupt ist. Und man ist vielleicht verwirrt. Warum fühle ich das? Was ist das? So, warum kann auch mit niemandem wirklich drüber sprechen, weil es vielleicht auch vielleicht ein bisschen peinlich ist, dass man sagt, okay, ich habe meine Tür aufgeschlossen und plötzlich hatte ich dieses Kribbeln am ganzen Körper. Was ist das? Und jetzt bietet das Internet einem die Möglichkeit, sich einerseits darüber auszutauschen, andererseits eben diese Erklärung zu liefern und drittens alles in einem Format, was ja eben diese besondere Verbundenheit zusätzlich noch evoziert durch das, wie das Phänomen allgemein aufgebaut ist. Bin ich hier gerade auf dem vollkommen falschen Zug oder was sagt ihr dazu?
Es sind natürlich ganz schön viele Fragen jetzt zusammen gewesen. Also was ich auf jeden Fall konstatiere und warum ASMR meines Erachtens jetzt vor allem so stark einschlägt, sind natürlich erstmal technische Voraussetzungen, das ist klar. Ja, es ist gute Studioqualität, die man relativ einfach haben kann. Sowas wie einfache Verbreitung über YouTube, die einen nichts kostet. Aber vor allem erkenne ich halt tatsächlich dieses Bedürfnis, dass Menschen sich irgendwie konnektieren. Aber hier ist es eben was anderes als dieses soziale Konnektieren über Facebook und Twitter und andere Dinge, dass man eben tatsächlich mit einer Person hier so eine Art, das ist natürlich eine Pseudo-Beziehung, es ist keine wirkliche Beziehung, ich kann die Person ja nicht wirklich fühlen und ich kann auch beispielsweise, und das ist ja das ganz Wesentliche bei einer sozialen Beziehung, ich kann nicht wirklich ernsthaft erwarten, dass die Person mir was zurückgibt. Ja? Also ich kann die irgendwas fragen, aber wird natürlich nichts zurückkommen. Ja? Was eben genau das Wesen von sozialem Miteinander eigentlich ausmacht, aber trotzdem habe ich hier plötzlich etwas sehr, sehr Intimes, was ich auch noch fühlen kann. Also haptisch, obwohl es nicht da ist. Und das ist in einer Zeit, wo sowas ist wie, ja, den ganzen Tag im Prinzip hetzen wir durch die Welt, können sozusagen kaum Kontakt, einen wirklichen persönlichen Kontakt aufnehmen mit anderen Personen, ist schon mal zu konstatieren, dass es eben hier vielleicht ausgelebt werden kann. Die andere Sache ist, dass es eine wahnsinnig hektische Welt ist. Und nicht nur hektisch, sondern es geht ja die ganze Zeit eigentlich im Alltag nur um Informationsdichte. Es wird ja immer brutaler. Also ich meine, schaut euch mal CNN an und vergleicht das mal mit einem Fernsehsender in Deutschland aus den 80er Jahren. Egal ob Ost- oder Westdeutschland. Und du merkst, wir haben das irgendwie gar nicht so richtig gemerkt, aber die Informationsdichte ist brutal. Da sind mittlerweile 5 Informationskanäle in einem Sender und es ist jetzt noch nicht mal ein besonders moderner Sender. Das heißt, da laufen 2 Informationsbänder durch. Da wird ein Fokusinterview gegeben, da wird rechts oben das Wetter eingeblendet oder wie die Wahl zu irgendwas gerade abläuft. Und dann hast du auch noch eine Live-Reportage, wo gleich der nächste Reporter reingeschaltet wird, ganz rechts. Also das ist brutal. Und jetzt kommst du nach Hause, nach all diesen wahnsinnig hektischen Zeiten, wo du auch niemanden im Prinzip physisch so richtig mal in den Arm nehmen konntest oder irgendwas. Und kommst nach Hause und kannst da ganz, ganz viel ausleben und erleben. Das ist meines Erachtens, und das ist nicht weit hergeholt, ehrlich gesagt. Natürlich ist das nur eine Spekulation, aber viele berichten auch genau das. Also, dass sie tatsächlich einfach mal runterkommen wollen und einfach mal diesen Informations-Overdrive einfach abwerfen wollen und haben keine andere Möglichkeit. Viele Leute gehen einfach joggen. Aber wiederum interessanterweise wie mit Musik oder mit einem Podcast, mit natürlich der Psychokalypse, ist klar. Aber man muss sich das trotzdem mal alles überlegen. Also wenn wir natürlich immer nur Informationen, Informationen, Informationen und nicht einfach mal was Kontemplatives, was echt Kontemplatives und sei es eine Teezeremonie oder eben was anderes, dann ist es natürlich schon irgendwann ein bisschen arg und dann sucht sich der Mensch irgendwo so einen Ausgleich.
Ich bin jetzt bestimmt nicht der Erste, der diesen Gedanken hat, aber Bob Ross war doch dann der erste und wichtigste ASMR-Vertreter, oder? Das ist ganz ja genau das mit diesem Tupfen, mit diesem richtig. Geräusch, was dann auch immer zu hören war. Ne? Und du kommst abends heim, vielleicht ist es später auf Arbeit gewesen, es ist schon irgendwie nachts, es läuft nicht mehr viel und dann kommst du bei Bayern Alpha raus und da ist Bob Ross und tap und tap und tap und dann sagt er noch was Nettes dazu. Sehr beruhigend einfach.
Richtig. Und ich finde ja immer das Spannende, dass es sozusagen fast immer aber nur diese einseitigen Analysen gibt von Dingen wie beispielsweise Bob Ross oder anderen Phänomenen. Und dann heißt es einfach, naja, der malt halt total langweiliges Zeug und das ist doch total furchtbar und was weiß ich. Also erstmal muss man einfach sehen, das schauen wahnsinnig viele Leute, zum Beispiel ich. Ja. Ich schaue mir das gerne an und Marius nickt gerade, das sehen jetzt die Hörerinnen nicht gerade und Hörer. Niklas, bei dir ist es auch so?
Nein, nee, du nicht. Tatsächlich nicht.
Okay, aber ist es
tatsächlich so? Du bist mehr so der Bandas-Pro-Typ, oder?
Bernd ist Brot.
Das läuft doch auch nachts in Endlosschleife auf Kika.
Ganz Bernd ist Brot entspricht auch mehr meinem inneren Gemütszustand als Bob Ross.
Okay, aber Bob Ross, wenn man sich das wirklich mal anschaut, da steckt eben so wahnsinnig viel drin. Also psychologisch ist das super spannend. Also dass man zum Beispiel einfach das Gefühl kriegt, dass man selber das auch malen kann. Wenn man es selber ja mal versucht hat, funktioniert das natürlich überhaupt nicht. Ja, da brauchst du richtig viele Skills, weil es natürlich überhaupt nicht so einfach ist. Aber das ist ja großartig. Der sagt dir einfach, hör mal zu, wenn du auch malen willst, dann fang einfach an damit. Ja, und ich zeig dir jetzt einfach mal ein paar Tricks. Das ist die eine Komponente. Und natürlich kann man das dann als Kitsch abtun und so weiter, aber die andere ist eben genau diese ASMR-Komponente. Aber wenn man schon bei Bob Ross ist, mit diesem Geschabe, diesem Gedrücke, ja, und wo man dann immer das Ausschlagen des Pinsels, das finde ich immer das Allerbeste, was auch Leute wirklich in Erregungszustände bringt, ist natürlich ist Bob Ross auch nicht der Erste. Und wenn du sozusagen jetzt einfach mal diese gesamte Akustik, die so vordergründig Akustik ist, nämlich in Filmen, mal weglässt, dann wirst du schnell merken, du brauchst eigentlich vor allem Sprechen und Sprechrhythmus. Also wenn du ein gutes Gedicht liest, dann weißt du schnell, was ASMR ist oder wo die Ursprünge sind. Natürlich ist dieser Rhythmus, der uns wirklich in eine fast tranceartige Stimmung reinbringen kann und wo wir ganz, ganz Starkes fühlen. Und wenn eine, was weiß ich, eine Literatin wie Nora Gomringer beispielsweise, die viele kennen in Deutschland, weil sie Ingeborg Borg-Bachmann Preisträgerin ist und hier zum Beispiel in Bamberg das Kulturhaus, das Künstlerhaus, Entschuldigung, Concordia leitet, wenn man die hört, wie sie tatsächlich Gedichte vorbringt, dann ist auch klar, dass sie ganz, ganz stark mit Intonation, mit Pronunciation, mit Rhythmus, mit Tempo arbeitet, mit Pausen arbeitet, natürlich, wie jeder gute Vortragende. Und man spürt dabei wahnsinnig was, weil es ist natürlich nicht so, dass ein Gedicht jetzt einfach nur der Inhalt ist. Das wäre ja irgendwo eine ziemlich primitive Sichtweise auf das ganze Phänomen.
Aber das ist ja auch so ein Phänomen, das, sage ich mal, so seit gut 15 Jahren die ganze Slam-Poetry, die eigentlich ganz massiv mit dem, was du sagst, wenn es dann in Staccato fällt, dann wieder mit Pausen.
Richtig.
Und die ja auch dadurch ihre Beliebtheit hat, weil sie eben so eine emotionale Bindung zu den Leuten schafft, auch durch die geringe Distanz von Publikum und Bühne. Also eigentlich genau das, was du jetzt von Nora Gomringer beschrieben hast, also auch hier wahrscheinlich was sehr nah an ASMR dann dran ist, von der ganzen Art, wie es ja Emotionen transportiert zu den Zuhörern.
Richtig. Und deswegen eben nichts vollständig Neues, aber genau so in Form gegossen, als YouTube-Medium tatsächlich was Neues. Und ich würde eben ganz klar sagen, definitiv ein Genre. Und vielleicht kann man sozusagen als historische Wurzeln genau diese Sachen aufzeigen, wie wir es gerade gemacht haben, ja.
Super Assoziation von Marius und ich frage mich jetzt eben, was ist jetzt der kausale Faktor bei dem Erfolg bei Slam Poetry, bei Poetry Slam, bei ASMR, bei dem Gedicht vortragen? Ist es, und darüber sprechen wir ja heute, das Hören von etwas oder ist es eben diese Intimität im Hören? Ist es das Geräusch oder ist es die Tatsache, dass das Geräusch sehr, sehr nahe ist?
Also es ist auf jeden Fall ziemlich vielfältig, aber ohne die Rahmung, ohne dieses Ästhetisieren, wäre es wahrscheinlich auch nicht so hilfreich. Aber wenn du sozusagen den stärksten Faktor tatsächlich erkunden willst, dann bist du wahrscheinlich schon bei dieser intimen akustischen Komponente wahrscheinlich ziemlich nahe dran. Aber wir sollten sowas gar nicht machen, dass wir sozusagen sagen, was ist der Hauptfaktor, sondern es ist tatsächlich ein Gesamtkunstwerk. Ja, es ist eben was Ganzheitliches und du brauchst eben alle Elemente, um es wirklich vielen Leuten tatsächlich als wirksam erscheinen zu lassen oder bei ihnen wirksam werden zu lassen. Und das ist ja genau das Wichtige. Also du brauchst sozusagen verschiedene Facetten, damit du verschiedene Gruppen von Personen eben überhaupt dafür interessierst und begeisterst. Und ich würde alleine sagen, wenn du nicht darauf achten würdest, dass die Protagonisten von ASMR eigentlich immer sehr, sehr gepflegt sind und dass es immer ein sehr geordnetes Ambiente ist, was du da siehst, würden ganz viele erstmal das erstmal als Trash abmachen oder überhaupt nicht reinschauen, weil sie es auch nicht erkennen würden. Das ist zum Beispiel auch relativ einfach zu erkennen, weil es meistens sehr, sehr dunkler Hintergrund ist, unscharfer Hintergrund, wenig Tiefe und sehr, sehr nahe Kameraposition, weil das ist ja auch, kommt noch hinzu, dass eben zu der Akustik, die sehr, sehr nah ist und meist sehr, sehr hochwertig aufgenommen ist, mit manchmal auch mit Kunstkopf zum Beispiel, also mit einem sehr, sehr, mit diesen binauralen Aufnahmeverfahren, eben die Kamera ist ja auch ganz, ganz nah und damit auch intim.
Also fassen wir zusammen, ASMR bezeichnet eine Reaktion auf bestimmte Stimuli. Es ist ein Kribbeln, was sich vom Kopf über den ganzen Körper ausbreitet. Die Trigger können dabei unfassbar vielfältig sein. Es ist allerdings eben ein sehr persistentes Phänomen, wie Marius ja schön gesagt hat. Es ist jetzt nicht irgendwie ein 2-Wochen-Trend, sondern es gibt seit 11 Jahren und in Zeiten des Internets 11 Jahre lang erfolgreich zu sein, schon sehr, sehr lange. Und es ist, was man, denke ich, auch ganz klar betonen muss, es ist etwas vollkommen Normales, dass man das spürt. Und deshalb, auch wenn viele dieser Videos ein bisschen cringy rüberkommen und man sich vielleicht fragt, so, oh Gott, warum gucke ich gerade 40 Minuten jemanden beim Essen zu, muss man halt sagen, naja, wenn es dich entspannt, warum solltest du es nicht tun? Also dann macht man doch lieber 40 Minuten etwas, was einen entspannt, als 20 Minuten irgendetwas, wo man sagt, okay, das ist jetzt sozial akzeptiert, entspannt zu sein. Also dann würde ich halt lieber mich auf das fokussieren, was halt funktioniert. Und das ist halt in dem Fall ASMR oder kann ASMR sein. Und damit beende ich diese Folge der Bamberger Psychokalypse, der erste Vers unseres Genusskapitels, und in den folgenden Versen werden wir uns den anderen Sinnesmodalitäten widmen, und bis dahin sage ich Tschüss.
Servus, ciao.
Ja, ade.
Das war die Bamberger Psychokalypse mit Niklas Döbler, Professor Dr. Klaus-Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Bis zum nächsten Mal.